Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für diesen Pfingstsonntag habe ich uns ein ganz fantastisches Stück aus der Apostelgeschichte herausgebrochen, das wir hören wollen als Predigttext. Es sind ganz herrliche 7 Verse aus dem Kapitel 16. Wir wollen dort hören auf die Verse 5 bis 11. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen für diese herrlichen 7 Verse aus der Apostelgeschichte, die du uns an diesem Pfingstsonntag schenkst als Predigttext. Wir wollen dich jetzt bitten für diese Predigt, über diese Verse, zu diesem Text, Herr, dass du sie uns durch deinen guten Heiligen Geist erschließen wollest für unser Leben. Dass wir verstehen, was das mit uns zu tun hat, unserem Glauben, unserer Nachfolge. Und damit das passiert, Herr, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, es ist immer wieder mal Teil meines Dienstes, dass ich Gelegenheit habe, Menschen durch unsere Kirche zu führen und ihnen unseren Kirchbau zu erläutern. Das ist jetzt nicht das Wichtigste, was ich als Pfarrer von St. Martini zu tun habe, aber wenn wir Gäste haben, Leute das erste Mal hier sind, dann sind die immer wieder sehr begeistert von unserer Kirche und dann führe ich die eben durch unseren Kirchraum und erzähle denen einiges. Und ich habe da so 2 unterschiedliche Dinge, die ich mache oder so 2 didaktisch-methodische Vorgehensweise. Einmal fange ich an, von dem Allgemeinen zu erzählen. Also dann stehe ich in der Kirche und dann spreche ich dann davon, dass die eben vor fast 800 Jahren gegründet wurde, so all das Allgemeine. Ich spreche davon, dass das ein spätgotischer Backsteinbau ist. So spreche von den Ausmaßen, die dann so 40 mal 25 Meter sind hier im Grundriss. Red davon, dass das eine Hallenkirche ist. Also ganz allgemeine Dinge, die diesen Kirchbau betreffen. Manchmal mache ich das aber nicht. Dann gehe ich mit den Leuten hier hinein und dann fange ich nicht mit dem Allgemeinen an und erzähle also dieses, was so zum Architektonischen gehört, sondern ich erzähle dann Dinge über die Details dieses Kirchbaus. Da erzähle ich gar nichts hier von dem, wie lange die Kirche schon steht und wie groß sie ist, die Ausmaße, sondern da gehe ich so an einzelne Punkte und weise dann die Besucher darauf hin, die Gäste, und sage, gucken Sie mal ganz genau dahin, unter anderem hinten die Hochwassermarke, das ist so ein Punkt, wo ich dann hingehe, dann zu erzählen, wie das früher hier gewesen ist, wenn die Kirche überschwemmt worden ist, weise auf so ein Detail hin. Oder oben den segnenden Christus, das ist ja auch so ein Detail, haben wir jetzt ja bei der Beleuchtung extra anleuchten lassen, dass man den sieht, der ganz zum Schluss nach der Zerstörung oben auflacht auf dem Schutt 1944 und der jetzt wieder über dieser Gemeinde steht, der segnende Christus. Oder spreche von dem Menkenkreuz hinten und erzähle ich eben über die Details etwas über diese Kirche und bringe den Menschen dann dieses Gebäude nahe. Warum erzähle ich Ihnen das? Man kann das bei einem Bibeltext genauso machen als Pfarrer. Wenn man dann die Gemeinde so hineinführt und ranführt an so einen Bibeltext, dann kann man über das Allgemeine sprechen. Ich könnte jetzt eine Menge Allgemeines über diesen Predigttext sagen. Eine Menge über den Evangelisten Lukas, über den Arzt als Begleiter des Paulus. Ich könnte was erzählen zum Aufbau der Apostelgeschichte, also dieses Buches, und auch zum Besonderen der Apostelgeschichte. Ich könnte auch einiges erzählen zur zweiten Missionsreise, in die der Text eingebettet ist. Das wäre das Allgemeine. Aber ich möchte einen anderen Weg wählen. Ich möchte, so wie bei dem Kirchrundgang, über Details sprechen. Ich möchte auch hier in diesem Text, wie bei dem Rundgang durch die Kirche, Sie hinweisen auf so ganz besondere Details, die ich für ganz besonders bemerkenswert halte. So habe ich denn auch diese Predigt überschrieben: bemerkenswerte Details. Bemerkenswerte Details. Und es sind derer fünf, die ich Ihnen in diesem Predigttext zeigen möchte. Erstens möchte ich sprechen von der Hinderung, zweitens von dem Hilferuf, drittens von der Klarheit, viertens von der Gradlinigkeit und fünftens von der neuen Stadt. Bemerkenswerte Details. Und das erste ist die Hinderung. Wir wollen dann einmal schauen auf die Verse 6 und 7. Da heißt es, also Paulus und Silas und Lukas, die sind unterwegs, das muss man vielleicht jetzt erzählen, auf der zweiten Missionsreise. Sie haben, das haben wir gerade gelesen, im ersten Vers da halt, Glauben gefestigt, Gemeinden im Glauben gefestigt. Sie haben in der Osttürkei, da wo sie gestartet haben, viele Brüder auferbaut, im Glauben war richtig super, die Zahl wächst, richtig Erweckung, richtig Spitzenklasse. Also da passiert was und sie ziehen weiter und wollen natürlich weitermachen mit diesem Werk der Verkündigung. Und dann passiert was ganz, ganz Besonderes, was ganz Seltsames. Gott lässt es nicht zu, dass diese Erweckung weitergeht. Er lässt noch nicht mal zu, dass die predigen. Das lesen wir dort, da heißt es, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Der Geist Gottes verhindert, dass sie das Wort Gottes predigen. Etwas, was Gott ja eigentlich möchte, dass sein Wort ausgebreitet wird. Aber hier hindert der Heilige Geist diese Männer daran, weiter Verkündigung zu tun. Also im Osten der Türkei hat es noch geklappt. Jetzt sind wir so in der Mitteltürkei, Galatien. Das ist ja nicht ein Ort gewesen. Der Galaterbrief ist nicht an eine Stadt, sondern an eine Region geschrieben. Der ist so in der Zentral-, in der Mitteltürkei, wenn man da heute guckt. So, da passiert nichts. Phrygien, das ist ein bisschen westlicher davon. Und Mysien ist ganz im Westen. Überall gehen die Türen zu. In der ganzen Westtürkei keine Möglichkeit der Verkündigung des Evangeliums. Und zwar nicht, weil irgendwelche Leute sie aus den Städten vertreiben oder weil die irgendwie lustlos und kraftlos geworden wären oder krank. Nein, der Heilige Geist verwehrt es ihnen. Es ist keine Möglichkeit. Und sie gehen weiter und weiter. Und das sind jetzt nicht 10, 20 Kilometer gewesen. Das sind hunderte von Kilometern, die gelaufen sind. Über Wochen. Und es ist nicht möglich, dass sie das Evangelium sagen können. Der Geist verhindert es. Und jetzt sind sie schließlich in Troas angekommen, da sind sie jetzt am Mittelmeer, da ist nur noch Wasser, jetzt ist da überhaupt nichts mehr. Die Bibel berichtet jetzt nicht, was da los gewesen ist bei Paulus, bei Silas und bei Lukas, aber die werden relativ frustriert gewesen sein. Die wollen Gemeinden aufbauen, die haben erlebt, wie wunderbar das ist, aber jetzt hindert Gott selber, dass sie das Wort sagen. Übrigens, bei der dritten Missionsreise, das ist ganz interessant, also hier sind wir in der zweiten Missionsreise, dritte Missionsreise, so etwa anderthalb Jahre später, zwei Kapitel später in Apostelgeschichte 18, lesen wir denn, dass sie Dienst tun im ganzen galatischen Land und in Phrygien und dass sie da die Brüder stärken. Also da wird ihnen das genau gestattet, das ist genau andersrum. Da können sie richtig, richtig arbeiten, aber zu diesem Zeitpunkt gestattet Gott ihnen das nicht. Und die Bibel sagt das an zwei Stellen hier, hindert der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, diese Männer daran, den Dienst der Verkündigung zu tun. Sie werden behindert in dem, was sie tun wollen. Und da wird deutlich, wie Gott führt. Gott führt nicht nur in dem, indem er Türen aufmacht. Gott führt auch dadurch, dass er Türen schließt. Dass er sagt, so geht's nicht. Dass er Wege zumacht. Das ist übrigens eine Erfahrung, die hat der Paulus an anderer Stelle in seinem Leben erfahren, als er noch kein Christ gewesen ist. Als er da nach Damaskus gehen will. Und da will er die Christen verfolgen. Und da will er sie wieder ins Gefängnis werfen. Da will er Leute töten halt. Aber da macht Gott dann auch den Weg zu. Er ist auf diesem Weg und dann steht der Heiland ihm im Weg. Und dann fällt er zu Boden und ist blind und kann nicht mehr weiter. Gott behindert den Paulus da, der Gemeinde Jesu zu schaden. Hier aber anders, er verhindert es, dass dort verkündigt wird. Und das ist etwas nicht nur, was Paulus passiert ist, sondern wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt und ein bisschen sensibilisiert ist, der wird immer wieder solche Stellen finden, wo man sieht, ja, Gott führt nicht dadurch nur, dass er Türen öffnet, wie am Schilfmeer, wo er auf einmal sagt, jawohl, hier wird das Meer aufgetan, ihr könnt trockenen Fußes hindurchgehen. Nein, er schließt auch Türen. Denken wir an Bileam, den Mann Gottes, der will das Volk Israel verfluchen. Und dann geht er. Und da sagt Gott auch, das wird nicht passieren. Und schickt seinen Engel. Und er kennt es nicht, er kennt diese wunderbare Geschichte, wo der Esel dann mit dem Mann Gottes spricht. Oder denken wir an Elisa, der Mann Gottes, der immer wieder dem König Israel sagt, den Weg darfst du nicht gehen, den Weg darfst du nicht gehen. Dann die Aramäer haben dort Fallen aufgestellt, die wollen den Hinterhalt legen. Das heißt, Gott verhindert immer wieder, dass er gewisse Wege geht. So ist der lebendige Gott. Er führt nicht nur dadurch, dass er Türen öffnet, sondern auch Türen schließt. Und das ist etwas ganz Wichtiges für unseren Dienst. So richtig der für uns zu sein scheint. Und hier geht es ja um die Verkündigung des Evangeliums. Richtiger kann ja Dienst im Reich Gottes gar nicht sein. Trotzdem liegt es an Gott, ob er Segen schenkt oder nicht. Und das ist ganz wichtig, dass wir in allem, was wir tun, immer wieder Gott unseren Weg hinlegen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen, dass das Wort, das immer aufgeschlagen in unserer Kirche liegt. Das heißt eben ihm den Weg hinlegen und auch ihm die Entscheidung lassen, ob er einen Weg bestätigt, eine Tür öffnet oder einen Weg schließt. Ich weiß, vor etwa 10 Jahren hatten wir eine Anfrage von der Landeskirche, ob nicht am Stadtwerder wir einen Kindergarten machen wollten. Die Stadt Bremen hatte gefragt, die wollten das alle finanzieren. Dann haben wir lange im Kirchenvorstand überlegt und schließlich haben wir dann gesagt, ja, wir machen das. Wir nehmen das Angebot wahr, was die BEK uns offeriert. Da waren schon Räumlichkeiten da, alles. Wir haben dann über Konzepte nachgedacht, erste Gespräche geführt halt. Die Stadt Bremen wollte das halt. Wir haben das Gott dann auch hingelegt und weiter darüber gebeten. Auf einmal ist das alles zugegangen. Da war so eine gewisse Frustration, aber bei mir nicht. Ich habe gedacht, meine Güte, das ist dann einfach so. Wenn das nicht sein soll, so ein Kindergarten, dann ist das eben nicht. Wir haben bis heute keinen Kindergarten. Das hat Gott verhindert. Das ist eine klare Führung. Das ist auch etwas, was Teil meines Gebetslebens, meiner Frömmigkeit ist. Also nicht, dass ich euch das anempfehlen möchte, aber denkt mal drüber nach. Immer wieder auch zu sagen, wenn man in neue Lebensabschnitte hineingeht oder wenn man etwas plant zu tun, und wenn es nur der Kauf eines neuen Autos ist oder der Beginn einer neuen Anstellung, was man überlegt, Gott bitten um Führung, aber auch sagen, Herr, mach die Türen knallhart zu, wenn das nicht in deinem Interesse ist. Wir beten das ja im Vater unser, werden wir nachher auch beten, die dritte Bitte. Dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Und hier die drei Männer, die hier unterwegs gewesen sind, die hatten den Plan zu evangelisieren. Aber es war nicht Gottes Plan, es war nicht Gottes Zeit. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Er hatte anderes mit ihnen vor. Und da hat er sie eben auch behindert. Und das ist wichtig an diesem Detail, dass wir das einfach auch für uns wissen. Solche Dinge passieren. Und wenn man ein gestandener Christ ist und auf sein Leben guckt, da wird man einige Stellen finden, wo man sagt, ja, da hat Gott damals eine Tür zugemacht. Manchmal auch so, dass ich sehr traurig war. Aber so im Nachhinein erkenne ich, dass es gut gewesen, dass es so gewesen ist, weil dadurch eine ganz andere Führung möglich geworden wurde. Und wie diese Führung dann möglich wird, das sehen wir im zweiten Detail hier, der Hilferuf. Ganz fantastischer Detail hier in dieser Geschichte. Da heißt es im Vers 9, Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Also über diesen Vers kann man eine ganze Predigtreihe machen, da kann man so viel drüber nachdenken und spekulieren. Also das eine ist schon mal ganz spannend, wie hat denn das stattgefunden, diese Erscheinung? Ist Paulus am Schlafen, dass das im Traum war? Ist er vielleicht in so einer Art Ekstase, in so einer Verzückung? Oder ist er wach und er sieht tatsächlich da eine Vision? Steht da der Mann tatsächlich? Wie ist das passiert? Sagt die Bibel nichts weiter drüber, bleibt Spekulation. Entscheidend ist, dass die Botschaft aufgenommen wird und dass sie es richtig umsetzen halt. Dass sie tatsächlich dann nach Mazedonien gehen, kommen wir gleich zu. Aber man sollte, und das ist das Nächste, darüber nachdenken, wer dieser Mann ist. Das ist ja auch ganz spannend. Steht ein Mann aus Mazedonien, steht da, und ruft, komm herüber und hilf uns. Wer ist denn dieser Mann? Da muss man so das ganze Kapitel so ein bisschen sehen und den ganzen Textabschnitt. Und es wird deutlich, es ist ja eine Botschaft von Gott. Das hat Paulus verstanden. Das wird uns dann am nächsten gesagt. Paulus versteht sofort und die anderen bei ihm. Das ist eine Botschaft von Gott. Und die Botschaften von Gott werden überbracht von den Engeln. Angelos heißt Bote, also im Griechischen heißt das Bote, auch im Hebräischen, Malach heißt Bote halt, ne, das ist entsprechend das, was eben die Engel tun. Und davon muss man ausgehen, dass hier ein Engel spricht und Paulus um Hilfe bittet. Das ist ja auch was Besonderes. Ein Engel, ein Gesandter Gottes, bittet einen Menschen um Hilfe. Das ist die Frage, worum, was für eine Hilfe ist das denn hier? Worum geht es denn hier? der will ja kein Haus bauen oder ein Schiff bauen oder was weiß ich, irgendwie ein Geschäft beginnen mit Getreide oder mit irgendwelchen Stoffen oder sagt, naja, meine Güte, du bist ja Zeltmeister, ich will jetzt, was weiß ich, irgendwelche Planen herstellen oder sonst irgendwas. Das, wobei hier geholfen werden soll, das ist klar, ist die Verkündigung des Evangeliums. Und wenn er sagt, hilf uns, dann müssen wir wissen, in Makedonien, also in Griechenland, hat bis dato keine Evangeliumsverkündigung stattgefunden. Das heißt, sie wissen nicht vom Evangelium. Es ist also nicht so, dass, wie gesagt, da schon über Jahrzehnte Evangelium verkündigt wird und jetzt da wachsende Gemeinden sind und die gehört hätten, eben von Paulus und dann einen geschickt hätten. Nein, da ist noch keine Verkündigung. Da ist gar nichts. Und da ruft eben jemand aus Makedonien kommend, das steht ja auch im Text, komm, hilf uns. Das führt dann wieder dazu, dass man sagt, das ist ein Engel. Denn wir wissen aus der Offenbarung, dass Städte Engel haben. Also schreibt dem Engel in Sardes, in Theatyra, in Smyrna, das lesen wir in der Offenbarung. Und so auch hier, ein Engel, der für Mazedonien zuständig ist. Wir lesen im Danielbuch, dass da, als Daniel Hilfe braucht, dann letztlich der Bote, der Engel kommt und sagt, ich konnte nicht früher kommen, weil ich mit dem Engelfürsten von Persien, also mit dem Dämon kämpfen musste, ich habe es nicht geschafft. Dann kam Michael und der hat mich entsetzt und dann kann ich erst zu dir kommen halt. Ne? Das sind diese geistlichen Kämpfe und um die geht es auch hier, um die geistlichen Kämpfe. Denn da ist was los in der unsichtbaren Welt. Der Götterglaube, den die damalige Zeit der Hellenismus hatte, der ist nicht nur im Wanken, der ist fast tot. Die Griechen, die glaubten ja an Zeus, Poseidon, Hera. Die Römer glaubten an dieselben Göttergaben, denen nur andere Namen sind, aber dieselben Geschichte, Jupiter, Neptun, Juno. Und dieser Götterglaube, der keine Hoffnung, Perspektive hatte, wo alles aus war mit dem Tod, der ist am Wanken, der ist am Kaputtgehen. Aber das will der Teufel nicht. Der will, dass seine okkulten Dinge, seinen Dämonenglauben, sein Götzenglauben nicht kaputt geht. Der hält daran fest. Da passieren in der unsichtbaren Welt Dinge. Da kommt der Engel und sagt, hilf uns. Jetzt ist die Zeit, wo das reif ist. Jetzt musst du hier verkündigen. Jetzt werden sie sagen, dann werdet ihr sagen, ja, woher weißt du das denn, dass damals so ein Kampf getobt hat, ne? So ein geistlicher Kampf. Nun, dazu muss man die Apostelgeschichte kennen, wenn man dann weiterliest im Kapitel 16. Und dann kommen sie rüber, sind in Philippi. Das Erste, was passiert, da kommt eine Magd mit einem Wahrsagegeist. Das ist die nächste Geschichte, die dann kommt. Und dann heißt es, die folgt Paulus und Silas und Lukas überall hin und schreit, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Da heißt es, das tat sie viele Tage lang. Die annonciert das, die kann gar nicht anders zu sagen, was hier los ist. Sie hat einen Wahrsagegeist und der schreit überall raus, das sind Knechte des lebendigen Gottes und sie zeigen euch den Weg zum Heil. Da ist das Dämonische fassbar, bis dann Paulus zu viel wird und dann schreit hier, fahr aus. Weil die aber ausfährt und die Frau dann keinen Wahrsagegeist mehr hat, dann sind diejenigen, die mit ihr Geld verdient haben, sauer, lassen Paulus, Silas verhaften. Die werden ins Gefängnis geschmissen, gefoltert. Da kommt dann der Kerkermeister zum Glauben. Das sind geistliche Kämpfe, der will sich ins Schwert stürzen halten. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Als sie dann von Philippi weiterziehen, kommen sie nach Athen, Apostelgeschichte 17. Wo kommt Paulus hin? Er kommt auf den Areopag und geht sieht er diesen ganzen Götterglauben, die ganzen Götzen, die entstehen. Da steht so ein Wort und da ergrimmte er in seinem Geist. Da wird er zornig über das, was er sieht. Denn er weiß, was das für Mächte sind, die dort hängen. Übrigens, geistliche Kämpfe, wo jetzt der Engel um Hilfe ruft, die auch heute wieder toben. Über viele Jahrhunderte waren diese Götzen tot. Ja, gedacht, haben wir vielleicht nochmal in Homers Ilias und sowas gelesen, in der Odyssee von diesen Göttern, aber das war doch alles nur Geschichtswerk. Nein, diese Götzen sind real. Nur ein Punkt, ich könnte viel darüber sagen. Denkt mal nach über diesen Lebensmittelkonzern Demeter. Das ist eine griechische Göttin mit all den heidnischen Dingen. Die Mutter Erde, all diese Dinge, das kommt alles dort in der griechischen Mythologie. Und jetzt, wo das Christentum schwächer wird hier im Abendland, da kommen diese alten Götzen wieder. Das sind Kämpfe, die seit 2000 Jahren toben halt. Da muss man Sensibilität für bekommen. Wir hatten am Mittwoch Vorbereitungstreffen für die Evangelisation im Juli, die wir mit den AMK-Gemeinden machen. Da war ich sehr dankbar, dass Andreas Schröder, der Pastor der Matthäus-Gemeinde, gesagt hat, neben all dem Technischen, wir müssen eins vor Augen haben, das sind geistliche Kämpfe. Der Widersacher wird das nicht gefallen, wenn wir das Wort hier in Bremen ausrufen halt. Dann wird es Kämpfe geben, deshalb ist es so wichtig, dass wir beten, dass wir da zusammenstehen. hilf uns. Und wenn dieser Ruf hier ergeht an Paulus, Silas und Lukas, dann können wir uns fragen, ja, was haben wir denn mit der Welt zu tun? Wir stehen hier auch in Bremen in geistlichen Kämpfen, so wie die damals in Makedonien. Da braucht es Hilfe. Wenn wir nächsten Monat da evangelisieren wollen, da geht es nicht ohne euch, dass ihr die Hände faltet und dass wir da die geistlichen Kämpfe in der unsichtbaren Welt führen. Kann sich jetzt fragen, ich sage, das ist ein wunderbares Detail, braucht denn Gott, der schickt ja seinen Boten, wirklich Hilfe? Natürlich braucht Gott keine Hilfe. Der könnte aus den paar Muscheln, die da am Strand von Troas gelegen haben, halt viel bessere Zeugen machen, als Silas, Paulus und Lukas das jemals gewesen sind. Aber das ist nun mal das, was Gott gefällt in seiner Liebe, dass er uns auch mit hineinnehmen möchte in sein Missionswerk, damit wir ihm helfen. Und so wie er Paulus, Silas und Lukas gebraucht hat zur Hilfe, so braucht er auch uns. Hilf uns, komm herüber. Ganz fantastisches Wort hier. Ein drittes Detail, die Klarheit. Da heißt es im Vers 10, als er, also Paulus, die Entscheidung gesehen hatte, da suchten wir, sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Ich möchte hinweisen auf dieses Wort gewiss. Gewiss, sie waren gewiss. Da steht im Griechischen Symbibazontes, das heißt so viel wie, wir haben ganz zuverlässig daraus geschlossen oder wir haben daraus ganz klar gefolgert, dass wir waren überzeugt, dass sie sind gewiss. Und diese Klarheit, diese Gewissheit ist wichtig. Paulus geht einen großen Dienst an, geht nach Griechenland, in dem Zentrum der damaligen Intellektualität. Und da kommt er mit der Botschaft des Gottes, der sich in diese Welt gegeben hat und umbringen lassen für die sündigen Menschen, was denen als Torheit erscheinen muss. Das ist ein schwerer Auftrag, den der hat. Und alles, was sich eben schon so angerissen hat, was in Athen, was in Korinth, was in Philippi auf ihn gewartet hat, das ist schwer gewesen. Und das hätte er nicht geschafft, wenn er nicht mit absoluter Gewissheit da reingegangen wäre, mit absoluter Klarheit, Gott hat mich dazu berufen. Gott hat mich berufen, diesen Dienst zu tun. Wenn das nicht am Anfang glasklar gewesen wäre, dann hätte er sicherlich schon in Philippi im Kerker angefangen zu sagen, meine Güte, ob wir das nicht irgendwie doch falsch verstanden hätten, lieber doch besser zurück nach Galatien zu den Brüdern, die uns lieb meinen, ohne Folter, ohne Ketten, all diese Dinge. Nein, weil er gewiss ist, kann er und Klarheit hat über den Auftrag, liegt an den Ketten gefoltert und singt mit Silas zur Ehre Gottes halt nicht, die loben und preisen den lebendigen Gott, obwohl sie gefoltert worden sind halt. Das ist gigantisch, weil sie Klarheit haben. Sie sind gewiss, Gott hat mich dahingestellt. Und da mag es so schlimm kommen, wie es sein mag, da mag es schneien, regnen, da mögen sie uns verhaften und foltern. Gott hat mich hier hingestellt, das ist so wichtig. Und ich kann das jedem nur sagen für seinen Dienst im Reich Gottes. Macht euch darüber wirklich bewusst, was ist der Dienst, zu dem mich der Herr berufen hat? Was ist das, wo der Herr mich hingestellt hat? Was ist meine Aufgabe, die ich habe? Und da muss man ganz klar sein, ganz klar. Und wenn man dann klar ist, dann ist der Rest, der dann kommt, selbstverständlich. Aber wenn ich nicht klar bin, wenn ich da Zweifel habe, dann ist klar, was hinten bei rauskommt, nämlich nichts. Wenn der Staat schon nicht glasklar ist, wenn der dann tatsächlich dann so in Zweifel gezogen wird, dann wird es ganz schwierig. Die Bibel ruft immer wieder auf, die Dinge ohne Zweifel zu tun. Erzählt diese wunderbare Geschichte von dem Seewandel des Petrus. Der kriegt einen klaren Auftrag von Gott. Der sagt, komm aus dem Boot, geh auf dem Wasser. Und dann geht er raus. Aber dann fängt er auf einmal an, am Auftrag zu zweifeln. Dann sagt er, ich habe das zwar klar gerade von Jesus gehört, aber die Wellen und der Wind, nicht? Und dann spricht die Vernunft gegen den Auftrag. Batsch, und dann geht er unter. Und so ist es bei ganz vielen im Glauben. Die haben zwar eine klare Berufung von Gott, aber dann ziehen sie das in Zweifel und bleiben nicht bei der Klarheit. Und dann wird in Frage gestellt und dann wird hinterfragt und gemacht und dann kommt wieder nichts bei raus. Man geht unter. Tut alles ohne Murren und Zweifeln, sagt Paulus in Philipper 2. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Oder in 1. Timotheus 2. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zweifel. Zweifel ist etwas, was den christlichen Glauben zerstört und was vor allen Dingen für unseren Dienst etwas ist, was nicht sein darf. Man braucht dort Klarheit. Für uns in der Martini-Gemeinde ist es so, wir haben ja eine Gemeindeordnung und in der Gemeindeordnung gibt es mehrere Formulare, wie gewisse Dinge abzulaufen haben, unter anderem auch, wenn ein hauptamtlicher Mitarbeiter in Dienst gestellt wird oder auch, wenn ein Kirchvorsteher eingeführt wird oder der Senior der Diakonie. Dann gibt es ein Formular und die erste Frage bei diesem Formular, kommen Sie Fragen halten, ich glaube so, dass die Bibel vollständiges Wort Gottes ist, all diese Dinge ganz wichtig, aber die erste Frage ist, bist du überzeugt, dass Gott dich durch die Gemeinde zu diesem Dienst berufen hat? Und dann musst du sagen, ja. Bist du überzeugt? Das haben die Brüder unserer Gemeinde, die Väter hineingeschaut haben, genau richtig gemacht. Bist du davon überzeugt? Nur dann kannst du hier Pfarrer auf dieser Kanzel sein. Mich haben sie das vor 15 Jahren gefragt. War eine klare Führung, da war ich überzeugt. Ich war nicht begeistert, hier hinzukommen. Nee, ganz gewiss nicht. Ich wäre gerne im Siegerland geblieben. Das habe ich immer wieder gesagt. Aber ich war klar überzeugt, dass ich hier meinen Dienst tun musste. Und nur so kannst du den Dienst auch tun. Und das möchte ich euch sagen, bitte immer wieder überzeugt sein. Wenn man da nicht überzeugt ist, kann man den Dienst nicht tun. Das gilt im weltlichen Bereich. Es gibt Dinge, das sage ich immer wieder in der Beratung von Menschen halt, wenn ihr nicht überzeugt seid, dann lasst es direkt bleiben. Ich sage mal, es sind so drei Dinge, da musst du felsenfest von überzeugt sein im Weltlichen, dass es passt. Das eine ist beim Überholen, wird euch euer Fahrschullehrer auch gesagt haben. Also wenn du ein Auto überholen willst, bist nicht überzeugt, dass das klappt, dass nicht eventuell keiner entgegenkommt, Fuß vom Gas, nicht machen. Man muss überzeugt sein beim Überholen. Zweite als Jäger, als ich ausgebildet wurde, war das Erste, was mir mein Jachtausbilder gesagt hat, halt nicht, wenn du auf ein Tier schießt, musst du überzeugt davon sein, dass du triffst. Wenn du denkst, na, ist zu weit weg und könnte nicht passen, Finger vom Abzug lassen. Und das Dritte, das ist das, was ich als Pfarrer den Leuten sage, halt, wenn die Leute schon mal kommen und sagen, ah, Herr Pastor, ich habe da ein nettes Mädchen kennengelernt und alles, es läuft ja ganz gut, aber, komm mal, und die sind nicht überzeugt, sage ich, da nicht zum Standesamt laufen halt. Ne? Da muss man überzeugt sein. Alle drei Dinge können auch schief gehen, selbst wenn man überzeugt ist. Aber wenn man schon mit Zweifeln beginnt, in aller Regel, dann geht es am Ende tatsächlich schief. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass man im Glauben überzeugt ist, dass man Klarheit hat und sagt, jawohl, das ist die Stelle, an der ich stehe. Den Auftrag hat Gott mir gegeben. Und wenn ich das richtig weiß, dann ziehe ich das Ding auch hundertprozentig durch, das ist klar. Und wenn ich da nicht die Klarheit habe, nicht die Überzeugung halt, dann mache ich es auch nicht. Aber hier in der Geschichte, die waren gewiss. Übrigens, ganz interessantes Moment hier, ich sage, das ist ein wunderbares Detail. Auf einmal sagt Lukas hier, der Evangelist, wir. Drei Stellen hier, wo er auf einmal anfängt, den Erzählstil im Heiligen Geist zu ändern. Bis dahin hat er immer ganz nüchtern erzählt, Paulus hat das getan, das und das, immer so im Narrativ, in der Erzählgeschichte. Auf einmal spricht er von wir. Wir waren überzeugt. Nicht nur Paulus, sondern die anderen auch dabei. Wir müssen das machen halt. Und ich glaube, dass das eben bewusst dafür gewählt ist, dass Gott uns sagen muss, wir müssen überzeugt sein. Nicht nur Paulus, der die Entscheidung hatte für seinen Dienst, sondern wir müssen in dem Dienst, den wir tun, egal wo der ist, überzeugt sein, dass wir das zu tun haben, was es gilt zu tun. Das ist die Klarheit. Ein viertes, die Gradlinigkeit, das ist das nächste Moment, das wächst aus dieser Klarheit heraus. Also wenn du Klarheit über deinen Auftrag hast und du hast erlebt, der lebendige Gott hat mir einen Auftrag gegeben, da gibt es nur eins, marschieren, sofort los, so heißt es dann auch hier. Vers 11, da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Die haben sofort gesagt, jetzt müssen wir rüber. Nicht erst gesagt, Mensch, jetzt wird erstmal Theologenkonferenz einberufen, halt, wir müssen noch andere Brüder fragen, ist das denn auch gut, wir müssen es abwägen und gucken und Planungen machen, wie das alles werden wird, die nächsten Stationen. Nix. Kürzester Weg, ganz direkt sofort rüber, gar nichts anderes. Übrigens, das muss man wissen, Samothrake, das ist ganz spannend, wie die Bibel das hier sagt. Wir fuhren geradewegs nach Samothrake, das ist eine Insel, die liegt eben zwischen der Türkei und Griechenland. Und Samothrake war so ein Zentrum der Mysterienkulte damals. Das heißt, da wurde so von der Intellektualität, die hatten schon mit ganz vielen hier mit dem Götterglauben der Antike aufgehört, da ging es jetzt um andere Dinge, Gnosis, richtig die Intellektualität. Das wäre eigentlich der Ort gewesen, wo Paulus hingehört hätte, der Spitzenintellektuelle, der hätte richtig missionieren können. Da fahren die aber hin und machen sofort weiter, weil das ist nicht ihr Auftrag. Es hätte auch sein können, die bleiben da. Nix über Samothrake hinweg, über diese Insel, wo so viel gewesen ist, wo es sich auch gelohnt hätte, weiter rüber nach Neapolis, geradewegs. Paulus hat das dann mal quasi auch zum Lebensprinzip erhoben, dass er sagt in Philipper 3, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Nicht zurückblicken. Nicht auf das, was ist, denn nur die Bedenkenträger, sondern wenn Gott einen Auftrag erteilt hat und man das ganz klar hat, dann auch ganz geradlinig durchziehen. geradewegs, das ist so ein schönes Wort hier in diesem Text, geradewegs, so müssen wir es machen. Wenn wir verstanden haben, wenn Gott was von uns will, zu dem anderen Menschen in unserer Nachbarschaft sollen wir hingehen und sollen dem das Evangelium sagen, geradewegs hingehen, nicht auf morgen verschieben halt, nicht geradewegs tun. Wenn es heißt halt, ich soll beten für den und den, sofort hinsetzen, Hände falten. Wenn es heißt, gib deine Kollekte für das und dieses halt, geradewegs dann machen, einfach auch hingehen und es tun. Nicht wie derjenige halt, der, von dem in Lukas 9 die Rede ist, wie Jesus ihn beruft und sagt, komm, folge mir nach. Und er sagt, nein, ich muss zuerst von meinem Haus Abschied nehmen. Dann sagt Jesus zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also wenn Gott einen klaren Auftrag gibt, nicht zurücksehen, nicht überlegen, sondern geradewegs nach vorne gehen, das ist so wichtig halt. Die Gradlinigkeit, das dürfen wir hier lernen von diesen drei großartigen Männern, die den Auftrag glasklar verstanden haben und den dann auch geradewegs umsetzen halt. Das ist so das, was, ich habe das vor einiger Zeit schon mal gesagt, Ernst Modersohn, der große Evangelist, seinen Kindern versucht hat beizubringen. Er hat davon berichtet halt, dass sie damals Anfang des letzten Jahrhunderts halt für ihre Kinder so drei Worte gestickt hatten und die in die Küche gehangen haben, ganz gern gleich. So sollte die Erziehung funktionieren, so sollte ihr Gehorsam sein. Also wenn die Eltern was sagten, dann sollten die Kinder ganz gern und gleich gehorchen. Und so ist es auch für uns Kinder Gottes, wenn unser Vater einen Auftrag, einen Befehl gibt, dann haben wir ganz gern gleich zu gehorchen. Genau, also sagen, gleich. Nicht warten, übermorgen sonst was, sondern geradlinig durchgehen. Das wollen wir neu lernen. Und vielleicht hast du ja auch einen Auftrag von Gott ganz klar gekriegt, wo du genau weißt, was Gott von dir möchte. Da möchte ich dir jetzt Mut machen. Nicht bis Mittwoch warten, sondern heute damit beginnen halt, nicht das geradlinig umzusetzen, so wie hier in dieser Geschichte. Und ein letztes wunderbares Detail, ich muss ein bisschen abkürzen, sonst kommen wir nicht nachher zum Kuchen essen. Die neue Stadt, das fünfte Detail, aber ihr merkt, wir kommen dem Ende entgegen. Die neue Stadt, da heißt es hier, da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Neapolis, da landen sie an. Das ist die erste Stadt, wo sie hinkommen, dort in Griechenland, in Mazedonien, wo sie hingerufen sind. Und Neapolis heißt übersetzt griechisches Wort neue Stadt. Nea neu, Polis ist die Stadt halt, eine neue Stadt. Sie fahren in eine neue Stadt. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, über dieses Wort Neapolis die ganze Predigt zu halten, habe ich dann aber verworfen. Aber ich will das wenigstens zum Schluss, dieses Detail anrufen, was das heißt. Neapolis, was da drin steckt in diesem Detail. Sie kommen nach Neapolis. Sie haben Gottesbegegnung gehabt im Geist. Sie haben einen klaren Auftrag gegeben. Sie gehen dann geradewegs los und dann kommen sie nach Neapolis. Und das kann man, ich sage es mal, im Ersten anthropologisch verstehen, dass man sagt, Mensch, wenn wir mit Gott gehen, werden wir als Christen immer wieder in neue Städte geführt werden. Ganz allgemein anthropologisch, in berufliche neue Städte, in familiär neue Städte, in körperliche neue Städte. Unser Leben verändert sich ja permanent. Und Gott führt uns immer wieder in Neues hinein. Wir werden immer wieder in neue Lebensumstände hineingeführt. Und wir wissen häufig nicht, wie die Dinge werden, genauso wenig wie Paulus, Silas und Lukas wussten, wie die neuen Dinge werden. Aber die wussten, Gott geht mit. Und da können wir fröhlich nach vorne gehen. Und das darfst du auch wissen, der du jetzt vielleicht in einen neuen Lebensabschnitt musst, in ein anthropologisches, weltliches Neapolis, in einen neuen Job, in einen neuen Lebensumstand, du gesundheitlich dich verändern wirst, weil du krank bist oder Dinge altersmäßig anders geworden sind. Du kannst genauso fröhlich nach vorne gehen, nicht wissen, was da kommt. Weil eben Gott dabei ist. Das ist das Großartige. Aber wir können dieses Neapolis auch missionarisch verstehen. Die haben schon so viel missioniert. Die haben die ganze Türkei mit dem Wort Gottes gesegnet. Halt, was sind das für Großartige? Und jetzt geht es weiter. Mehr, mehr. Das ist eben so im Reich Gottes. Und wenn sich 1000 bekehrt haben, einen noch mehr. Das erzählt Jesus in dieser Geschichte von dem Hirten, der dann 100 Schafe hat. Eins ist verloren gegangen. Halt, 99 hat er. Immer dem einen noch nachgehen. Und hier werden Paulus, Silas und Lukas in das Neapolis, in eine neue Stadt, in eine neue Umgebung, missionarisch geführt, nach Griechenland. Gewiss, so heißt es im Vers 10, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Und wisst ihr, wir werden auch immer wieder nach Neapolis geführt, in missionarisches Neapolis, in neue Städte. Wir haben vielleicht schon so viel vom Heiland Jesus Christus erzählt, aber heute Nachmittag, morgen, in der nächsten Woche, werden wir neu nach Neapolis, in neue missionarische Städte geführt. Wir werden, wie gesagt, Anfang Juli da eine missionarische Stadt an der Bürgerweide eröffnen. Da werden wir unser Zelt aufbauen. Und da werden wir eine Woche lang von Jesus Christus erzählen. Das ist auch so ein missionarisches Neapolis. Natürlich tun wir das hier in der Abraham-Gemeinde, in der Matthäus-Gemeinde, in der Hohentors-Gemeinde, tun wir das überall schon. Aber da wird eine neue Stadt, eine Zeltstadt hingebaut hat. Da wollen wir von Jesus erzählen. Aber nicht nur für uns als Gemeinde. Auch für euch ist immer wieder Gelegenheit, in eurer Nachbarschaft, auf eurer Arbeit, im Kegelclub, wo immer das auch ist einfach, von Jesus Christus weiterzuerzählen. Missionarisches Neapolis. Wenn ihr den Auftrag Gottes verstanden habt, dass ihr mit hineingenommen seid, Evangelium weiterzusagen, und wenn ihr das jetzt umsetzen wollt, dann wirklich, führt euch der Herr in neue Städte und keine Angst, er ist dabei. Mag nicht einfach werden, Mission ist nie einfach, aber er ist dabei. Und ich hätte gesprochen, wenn ich darüber gepredigt hätte, über das eschatologische Neapolis, also über das endzeitliche Neapolis. Er führt sie in eine neue Stadt. Da klingeln bei so einem Theologen alle Dinge, wenn er das liest, Neapolis, die neue Stadt. Was ist denn die neue Stadt, auf die wir warten, die wirklich neue Stadt? Nicht irgendwie so ein irdisches mit Straßen und mit Häusern bepflastert, sondern das himmlische Jerusalem. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Und ja, die drei sind auf dem Weg, eben von Troas nach Neapolis. Aber in Wirklichkeit sind die schon auf dem Weg gewesen ins himmlische Jerusalem. Die waren nur noch so ein bisschen, so ein paar Jahre hier auf Erden, haben da gearbeitet. Und das ist auch bei uns so. Bei all den Aufträgen, die Gott uns gibt, bei all dem, was auch schwer ist in unserer Nachfolge, bei all dem, was wir zu tun haben, in Wirklichkeit sind wir immer schon auf dem Weg ins himmlische Jerusalem, in dieses himmlische Neapolis. Das so kurz angerissen, so die Stichpunkte zu diesem bemerkenswerten Wort Neapolis, die neue Stadt. Ich habe die Predigt begonnen, indem ich gesagt habe, wenn ich die Menschen so durch die Kirche führe, dass ich es häufig mache, dass ich so auf die Details dann eingehe und von der Hochwassermark und von dem Menkenkreuz spreche. Aber wisst ihr, mit dem Leben der Besucher hat das meistens nichts zu tun. Die sagen sich, oh, nettes Gimmick, auch schönes Detail hier. Aber was hat das mit ihrem Leben zu tun, dass vor 200 Jahren das Wasser so hoch hier bei unserer Kirche gestanden hat? Bei den Details dieser Geschichte ist es anders. Ja, auch das ist historisch vor 2000 Jahren passiert. Aber das hat alles mit deinem Leben zu tun. Die Hinderung, dass Gott eben manches behindert, was er nicht zulässt. Den Hilferuf, den er auch an dich setzt, dass er sagt, Mensch, hilf mit, das Evangelium weiterzusagen. Die Klarheit, die du brauchst für deinen Auftrag, die du hoffentlich hast. Die Gradlinigkeit, die dann hoffentlich daraus erwächst, dass du sagst, diesen Auftrag, den Gott mir gegeben hat für meinen Job, den setze ich 100% um. Aber eben auch, dass du sagen, dass wir auf dem Weg nach Neapolis sind. Diese bemerkenswerten Details haben mit deinem Leben und deinem Glauben zu tun. Und das, was du verstanden hast für deine Nachfolge, deinen Dienst, das setzt bitte im Heiligen Geist um. Und in diesem Sinne, möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Gott. Amen.